herzlich willkommen zur Folge 1 des Podcasts 7000. Wir haben ja schon mal so ein kleines Intro, Stefan und ich, schon aufgenommen.
Dabei haben wir dann auch den Untertitel erarbeitet, der heißt Coworkers Blind Date.
Oha. Ja.
In diesem Sinne sitzen vom Konzept her immer zwei Coworker hier aus dem Haus oder aus anderen Umgebungen mit uns am Tisch und stellen sich im Grunde einmal uns, aber auch vor allem sich gegenseitig vor. Und idealerweise macht ihr vollkommen unterschiedliche Sachen. Und heute sind das die beiden.
Tobias Kargol ist mein Name. Ja, ich betreibe die Agentur Manera Media, die macht Influencer-Marketing und Content-Marketing vor allem in der Hip-Hop-Szene, in der urbanen Welt etwas weiter gesagt. Und wir verlegen das Magazin hiphop.de, wovon ich Herausgeber bin, was aktuell eventuell das größte Musikmagazin Deutschlands sein könnte, hoffen wir.
Aha, steht ja kurz vor dem Durchbruch.
Es ist ja ein bisschen komplex heutzutage geworden. Ne?
Das stimmt.
Ist ja jetzt nicht eine Printauflage, die wir da messen. Muss man mal gucken. Vielleicht ist einer auf TikTok größer als wir. Da haben wir noch nicht richtig angefangen. Aber ja, also Reichweite zumindest läuft schon mal ganz gut.
Okay. Danke.
Ja, Tim Schultheiß, Geschäftsführer der DigiNexus GmbH. Wir sind eine Marketingagentur, spezifisch online.
Und okay.
Wir kaufen Reichweite.
Da haben wir die erste Schnittmenge. Schön.
Plattformübergreifend, nicht so branchenspezifisch, sehr viel für Immobilien, Investoren, Events. Also wir haben eine wahnsinnige Bandbreite. Wir schreiben Marketingkonzepte von Start-up bis zu etablierten Unternehmen und gucken, dass wir die online verbreitet bekommen. Ja.
Okay. Wir haben uns auch gar nicht vorgestellt, oder?
Fang du mal an. Das haben wir nur im Intro. Ja, dann lasse ich der Dame einmal den Vortritt.
Dankeschön. Ich bin Silke Roggermann, bin hier Mitgründerin und Geschäftsführerin vom Super 7000 in Düsseldorf.
Ja, und ich bin Stefan Schmidt und ich produziere Podcasts und veröffentliche auch eigene und unter anderem jetzt auch diesen Podcast 7000 hier im Super 7000, wo ich auch meinen Sitz habe. Und schau mal, wer hier sonst rumläuft. Und die beiden hier sind heute dann unsere ersten Opfer oder Gäste oder wie auch immer.
Ja, wir laufen hier auch rum. Ja.
Und so hatten wir das, glaube ich, auch schon angeteased, ne, bei der Folge 0, dass das so eine Initialzündung war, als ihr euch beide in der Küche eingefunden habt und ich euch mal so ganz nebenbei gefragt habe, immer, kennt ihr euch eigentlich? So, nö, was machst denn du? Und schon war die Programmidee geboren. Also im Endeffekt habt ihr dann sofort angefangen, euch zu unterhalten über, anscheinend ist Reichweite ja das.
Ehrlich gesagt, ist das so lange her, dass ihr diesen Podcast geplant hattet, dass ich schon drei Viertel wieder vergessen habe.
Das ist doch sehr gut.
Ja, aber jetzt ist ein paar Mal das Wort Reichweite gefallen. Vielleicht sollten wir jetzt erstmal für den Teil unserer Hörer, die damit gar nichts anfangen können, erklären, was Reichweite ist. Und vielleicht erklären wir erstmal den erworbenen Reichweitenteil. Das könntest du dann machen.
Ja, habt ihr euch wirklich ein interessantes Match damit ausgedacht, dass ihr eine der, wir verkaufen quasi Reichweite und du kaufst sie ein. Witzig, ja. Ja, also wir geben eigentlich gar nicht Geld aus für Reichweite mit dem, was wir bei hiphop.de machen. Also angefangen hat hiphop.de mit einer Website 1998, da hat man dann auf der Website so eine digitale Community organisiert von Hip-Hop-interessierten Menschen und daraus ist irgendwann ein Musikmagazin entstanden, weil irgendwann mal jemand eine Review geschrieben hat und dann ging das immer weiter, hat sich mehr professionalisiert, bis man halt ein digitales Musikmagazin war. Und wie das im Internet so spielt, kamen dann weitere Auftritte mit dazu, ganz wichtig für uns zum Beispiel dann YouTube und die Videoproduktion. Facebook natürlich sehr wichtig, vielleicht auch fast gewesen, jetzt gerade der Fokus eher auf Instagram oder schon wieder einen Schritt weiter mit, wir haben dann auf Twitch angefangen live zu streamen. Wir denken gerade drüber nach, ob und wie wir auf TikTok gehen und Twitter habe ich jetzt übersprungen und wie das halt eben so ist. Und was Reichweite angeht, erarbeiten wir die uns da durch Inhalte, die wir erstellen. Ne? Jedes Mal ist wieder die Aufgabe, die jeweilige Plattform zu verstehen und sich darauf so zu verhalten, wie... Also das Spiel zu verstehen, du kommst ja nicht auf den Tennisplatz mit deinem Fußball, sondern du musst dann schon verstehen, aha, Tennis mit Schläger und so, wie geht das jetzt?
Ah,
und
zwei
gleichzeitig,
Leute, okay.
Wir könnten nach Hause gehen, Jungs. und genau, also so muss man das jedes Mal dann auch irgendwo begreifen und gleichzeitig natürlich die eigene Identität als Magazin da irgendwie mit hinnehmen und nicht einfach nur sagen, ach so, jetzt machen wir auf Twitch, verhalten wir uns so, wie sich hier alle verhalten, sondern wir sind ja auch überall, wo wir hinkommen, hiphop.de und durch die Inhalte, die wir da erstellen, mit Blut, Schweiß und Tränen erarbeiten wir uns da Reichweiten. Und neben dem Markenwert und so gehört das mit dazu, warum Werbekunden dann wiederum zu uns kommen, weil wir halt eben weil wir halt werbefinanziert sind, ne?
Ihr habt
und damit
natürlich
halt unser
auch
Geld verdienen.
Ja.
So, ist das im Endeffekt das, was die Leute interessiert? Also welche Zielgruppe erreichst du und wie viele erreichst du davon? Das ist dann halt eben so um Reichweite und dazu kommt natürlich noch so ein Image-Transfer durch den Markenwert halt vielleicht. Ne? Das, also bestenfalls sind wir total cool, sodass andere dafür Geld bezahlen, mit uns rumhängen zu dürfen.
Ja. Und du arbeitest daran, dass das dann persönlich, das, direkt mit dir
das
persönlich
versuchen wir.
Dann.
Ja, genau. Ja, ich habe ja dafür Mitarbeiter, die das. Ich bleib dann im Büro.
Ja. Ihr habt natürlich das große Glück, dass ihr in einem Bereich unterwegs seid, gerade was jetzt deutschen Hip-Hop angeht, der ja so die letzten Jahre durch die Decke gegangen ist. Ich sag mal, als ihr angefangen habt, 98, war ja auch schon ein bisschen was los, aber jetzt durch die sozialen Medien und die jungen Leute, muss man ja mittlerweile sagen, die halb so alt sind wie ich wahrscheinlich, da ist das ganz einfach ja auch, geht ja ganz schnell alles viral. Das heißt, ihr müsst ja Reichweite, also jetzt alles in Anführungsstrichen, ne? Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sich das mehr oder weniger von alleine verbreitet, ist, glaube ich, höher, als wenn Tim jetzt im Immobilienportal.
Ja, es ist ein dankbares Thema auf jeden Fall, weil, oder mittlerweile jetzt, ne? Und dann, weil wir waren ja auch schon vorher da, bevor das dann so war, aber in den letzten Jahren läuft es mit Deutschrap sehr gut und generell auch so. Aus meiner Sicht so als quasi Musikjournalist, also Rap war schon immer meine Musikrichtung, ne? Aber ich habe auch mal bei der Raveline zum Beispiel geschrieben oder so, hätte jetzt auch woanders die Reise hingehen können, aber es war eigentlich schon immer Rap für mich und natürlich, das liefert einfach extremst viele Themen, die man in der Berichterstattung aufgreifen kann, mehr als jetzt so Deep House. Ja, womit legst du auf?
Ja, genau.
Welchem Club warst du? Wie war die Party? Da gibt es auch Fragen, die du stellen kannst.
Es gibt einfach mehr Themen drumherum.
Genau, genau. Und auch sehr viele Themen, die einen sehr hohen Nachrichtenwert haben und die ein virales Potenzial haben. Wenn man Viralitätsmetapher in Zeiten von Coronavirus noch hier ohne die Stimmung zu verderben benutzen darf. Und ja, von daher muss man das natürlich dazu sagen. Abgesehen davon, dass wir natürlich extremst fähige, hart arbeitende Menschen sind, haben wir gerade auch das Glück, eine große Welle zu reiten. So, das ist natürlich so.
Ja. Ja, zu uns kommen ja die Leute, die keine Zeit haben. Zum Beispiel, wir brauchen nächste Woche 50 Bewerber für einen Store XY. Oder wir haben hier 1000 Produktanlager stehen, die müssen nächste Woche weg. Das schaffst du nicht mehr organisch. Das heißt, wir sind irgendwo messbar, wir haben eine klare Zielvorgabe, wir wissen irgendwie, wie wir die erreichen, über welche Plattformen, dann gibt es ein Konzept dahinter. Das heißt, das sind so die Inhalte, wo du keine organischen Punkte mehr aufbauen kannst, weil du halt keine Zeit dazu hast. Dann geht es halt nur an Zahlen. Ad Spending, Return on Ad Spending und was erreiche ich dadurch?
Um nicht ganz so sehr in die Buzzwords reinzukommen, also erstmal fangen wir an mit organisch. Organisch heißt wirklich eben über Inhalte, so wie hiphop.de das macht.
Wofür kein Geld auf
Qualität erstmal interessierte Hörer oder Zuschauer oder wie auch immer Leser zu gewinnen. Und die Alternative ist eben Geld dafür auszugeben und das einzukaufen.
Genau, wir kaufen das ein. Das heißt, du kannst bestimmte Keywords targeten, spezielle Plattformen ausspielen, dir Zielgruppen aussuchen. Du kannst jetzt kommt wieder ein Buzzword, Prospecting gehen.
Heißt?
Du suchst Kunden, die ähnlich aussehen wie deine Kunden und bietest dann auf den Kopf und dann nicht mehr auf den Werbeplatz und dann werden die Kampagnen ausgespielt.
Habe ich immer noch nicht verstanden.
Nee, was heißt Kopf? Auf den Kopf bieten?
Ja, es gibt ja mehrere Herangehensweisen. Du kannst sagen, okay, du nimmst dir eine Zeitung und da schaltest du ein Banner-Ad. Und das ist dann bespielst du halt diesen Werbeplatz. Aber du kannst also auch gerne, du nimmst Frauen von 20 bis 30, die ein Kind haben und gerade geschieden sind.
Ach so, das heißt, du wählst nicht mehr die Medien aus, sondern deine Banner wählen automatisch die Medien aus, in denen ihre Zielgruppe. Und nicht mehr die Medien, sondern über direktes Targeting, also direktes Ermitteln der Leute, die vom Bildschirm oder sonst wo sitzen, dann direkt anzusprechen.
Das wären so auch die 3 Stufen vielleicht, wie man zum Beispiel bei Display-Werbung auch online so arbeiten könnte. Also das eine wäre ganz direkt, da kommt jemand und sagt, ich möchte bei hiphop.de einen Banner haben. Was kostet das? Hier sind 2000 Euro. Ich kaufe diesen Bannerplatz für Dienstag und Mittwoch oder so. Das zweite wäre, wir hätten jetzt einen Vermarkter, der dann zum Beispiel sagt, ich habe hier so ein Netzwerk von Websites, die haben alle Zielgruppe männlich Anfang 20, kann ich die jetzt anbieten? Und das dritte wäre dann so Programmatic, wo dann jemand zum Beispiel sagt, ich hätte gerne, weiß ich nicht, 27-jährige Frauen aus Recklinghausen, die sich für Shetland-Ponys interessieren und gerne Spaghetti am Freitagnachmittag kochen.
Genau, das ist, was wir so
buchen. Wieso sprecht ihr über mich?
Ich mach das auch. Ich wollte jetzt nur, ich habe eine Frau gesagt, damit ich nicht auffliege.
Verstanden. Wir sehen die gleichen Banner, ich merke es schon.
Ja. Also, ja? Habe ich das richtig verstanden? Okay, ja, cool.
Also seid ihr eigentlich beide genau am anderen Ende der Wertschöpfungskette, wäre jetzt falsch gesagt, ne? Aber
Also, er macht das, was wir zu wenig machen vielleicht
ja,
auch.
Also,
weiß ich nicht, ob das das andere Ende oder sowas
das
ist.
Nein, das spielt so, das kommt konzeptionell so ein bisschen an, wo man gerade in seinem Plan steht. Das spielt sich schon in die Hände. Das eine ist halt eher langfristig gedacht. Wir haben so einen kurzfristigen Ansatz. Wir vernachlässigen das Langfristige natürlich auch nicht. Wir bauen auch Reichweite auf, aber unsere Kernkompetenz ist eher kurzfristig, Ziele zu erzielen.
Und das, was du vorhin meintest, ja auch mit dem Return on Investment, war, glaube ich, das, wo du eingehakt hattest mit dem, wegen Buzzwords, dass es dann ja einfach darum geht, also da sind ja, zu dir kommen ja auch Leute, die Geld haben, vielleicht keine Zeit, aber dafür Geld haben, beziehungsweise, dass du die Kampagne so machst, dass man das Geld wieder zurückverdient. Natürlich, weil ich zum Beispiel sage, ich möchte jetzt Fuchsschwänze verkaufen.
Dass man das vermehrt
und
sogar.
Genau, ja. Wenn ich damit, also das ist ja dann perfekt, wenn ich dir 1.000 Euro gebe und es kommen 1.200 Euro wieder zurück, ist ja geil. Dann rufe ich direkt die Oma an und verleih mir Geld.
Ja.
Wir sollten uns öfter unterhalten.
Ja, ich glaube das schon.
Und ihr das war das Konzept.
Ja. Und man muss echt mal sagen, ihr sitzt hier in der zweiten Etage ungefähr 10 Meter Luftlinie auseinander.
Ja, dabei immer die Tür zu.
Ja.
Ich habe ja eine Glastür jetzt inzwischen.
Du fängst jetzt an, aktiv zu netzwerken. Ich habe jetzt eine Glastür.
Genau. Das war schon ein Networking-Schritt. Ja. Weil als ich in diesem Raum auch mal war, ich hatte noch öfter die Tür auf, weil ich mir dachte, sonst ist man hier so abgeschlossen hinter seiner Holztür. Mhm. Andererseits, wenn man dann die Musik aufdreht, dann ist das vielleicht auch wieder schlecht.
Dann kommt wieder die Roggermann und dann
steht da wieder die Roggermann. Machst du mit mir hier ein bisschen leiser? Genau. Deshalb, Glastür ist eigentlich cool dafür.
Ja, stimmt. Das ist ein guter Mittelweg, ne?
Ihr solltet eigentlich nur noch Glastüren haben.
Ja, das ist so. Wir sitzen ja wirklich hier in der Etage, die zuallererst hier im Gebäude in Betrieb genommen ist. Und wir wussten ja nichts.
Das stimmt, die anderen haben ja auch nur Glastüren.
Ja, wir wussten zum Glück nicht, was auf uns zukommt.
Dafür haben wir die einzigen Büros, wo man ohne Hose arbeiten kann.
Kannst du kurz Video doch mit anschalten? Genau, im Sommer komme ich dann nochmal klopfen. Ja. Glaubst du denn, oder jetzt mal Frage an Tim, könntest du dir vorstellen, dass es ein Produkt gibt aus der Welt von Tobias, von hiphop.de, was so kurzfristig interessant wäre für euch zu verkaufen? Oder andersrum gefragt an Tobias, gibt es einen Punkt, wo du sagst, so ja, da könnten wir jetzt wirklich mal ein bisschen Unterstützung gebrauchen. Also ihr müsst jetzt natürlich nicht konkret werden, ne? Aber das ist so dieses, ihr fischt ja in sehr unterschiedlichen Teichen, glaube ich, auch was die Zielgruppe angeht.
Das Ding ist vor allem, dass wir erstmal ja keine physischen oder auch digitalen Produkte verkaufen, sondern ne, wir ja Inhalte erstellen, die sich Leute kostenlos reinziehen.
Und die es geil finden und von alleine teilen.
Das Geld kommt von der dritten Gruppe wiederum, die sagen, hey, diese Leute wollen wir erreichen, ihr erreicht die ja. Könnt ihr dabei unser T-Shirt anziehen, während ihr die so erreicht? So, ne, das ist ja eigentlich das, was so ein bisschen dahinter steht. Das heißt, an dem Punkt, wo wir dann zum Beispiel ein Produkt hätten zu verkaufen, könnte ich mir das absolut vorstellen, mal an die Nachbartür zu klopfen und zu sagen, kannst du mir da ein bisschen helfen? Weil, so.
Wenn er jetzt ein Abo-Modell hätte, käme er ins Geschäft. Das heißt, wenn er jetzt Inhalte für Geld anbieten würde oder Musiklizenzen oder so ein Freemium-Modell wie Spotify hat, man trägt sich irgendwo ein und gradet dann ab in Premium-Modell, dann das wäre ein gangbarer Weg. Ja.
Weißt du, ob Leute aus den Medien eigentlich mit Leuten wie dir da auch schon mehr zusammenarbeiten? Weil das war schon so ein Trend in den letzten Jahren oder die Hoffnung von vielen im Publishing, so auch international, auch in den USA und so, die dann gesagt haben, jetzt kommt nach dem Facebook-Zeitalter das Stories as a Service-Zeitalter, also ne, wie Software as a Service, also man richtet sich von den Werbetreibenden wieder mehr auf den Leser und Zuschauer oder Hörer bei Podcast und so weiter und hofft von denen auch Geld geben zu bekommen zu können, durch zum Beispiel ein Freemium-Modell, wie du gerade meintest, oder durch so ein Paid-Membership-Modell, oder vielleicht auch, indem man den Produkte verkauft, wie bei Patreon, supporte mich freiwillig mit 5 Euro, kriegst du eine Tasse, bei 10 kriegst du ein T-Shirt und so weiter und
es kommt ein bisschen auf das Business-Modell an. Wenn man sich jetzt zum Beispiel in Spotify anguckt, werben die ja schon. Aber was bei Spotify eigentlich zieht, ist der Network-Effekt. Das heißt, man hat Leute, die mit einem interagieren, das heißt Freunde und Bekannte, die auf der Plattform sind. Man sieht, was die teilen, man kann sich mit denen austauschen, man kann denen Playlisten schicken. Das ist eigentlich, warum Spotify auch erfolgreicher ist als alle anderen Musikplattformen, weil die diese soziale Interaktion sehr früh erkannt haben und darauf aufgesetzt haben. Das ist
Empfehlungsmarketing, ne?
Genau.
Fast schon,
ja. Darum kommen auch so Abo-Modelle zustande, dass man seine Familie oder seine 5-Lizenzen-Partner oder seine Freunde einlädt, weil dann bewegt man den User halt dazu, selber Marketing für die Plattform zu machen. Mhm. Ja. Also ich denke schon, es gibt, wenn man sich die Zeitung anguckt, die New York Times hat damit angefangen, ein Paygate einzuführen. Das war am Anfang ein bisschen schwierig, weil die Leute gewohnt waren, für Inhalte kein Geld auszugeben. Mhm. Aber ich denke, dass sich das mehr und mehr durchsetzen wird.
Ja, da hast du ja im Moment ja ganz interessante Entwicklungen. Also gerade der Spiegel ist ja auch super offensiv. Die haben ja mittlerweile fast jeden Artikel, der halbwegs interessant ist, direkt hinter ihrer Paywall versteckt.
Gebt ihr Geld aus für Zeitung, also digital?
Da Websites. Noch nicht. Ich habe so ein anderes Modell für Fachzeitschriften, da mache ich das in der Tat. Aber beim Spiegel stört es mich im Moment einfach, dass ich relativ viel Geld dann nur für ein Magazin ausgebe. Also ich glaube,
das finde ich in Deutschland auch.
Müssen sich so Mischmodelle entwickeln. Ne? Also, genau. Dass du einfach pro Artikel oder was weiß ich, ein Kombi-Abo hast, was ja im Grunde hier mit, was hast du gerade noch genannt hier?
New York Times?
Nee, diese Modelle, wo du quasi einzahlst und die verteilen dann wieder an. Patreon, genau, und dann gab es, glaube ich, noch so ein Vorläufermodell. Mhm. Aber das Prinzip ist klar. Also du zahlst da einfach einen bestimmten Betrag ein und die verteilen das Geld dann, je nachdem, wo
das
du was
gelesen
hast.
Das ist aber nicht bei Patreon so, aber ich weiß, was du meinst, aber ich komme auch nicht drauf, wer das so angeboten hat. Aber ich finde, also da gibt es ja auch verschiedene Modelle, wie man so eine Paywall machen kann. Du kannst eine harte Paywall machen, wo es halt den Content, oder es gibt die Website vielleicht nur komplett, wenn du bezahlt hast. Ja. Oder du machst halt so ein Freemium-Ding, das ist das, was die alle in Deutschland machen. Ich habe aus den USA, ja, also es gibt eine Menge Sachen, die sind kostenlos und dazwischen sind überall einzelne Artikel, die kosten dann halt doch wieder Geld. So. Teilweise kann es auch so eine weiche Paywall sein, wo du beispielsweise sagst, wenn jemand von Facebook kommt, muss der nicht bezahlen. Wenn der Direkteingabe macht, müsste der aber jetzt bezahlen, um dir deine soziale Viralität, deine Reichweite sozial nicht kaputt, in Social Media nicht kaputt zu machen. Oder du hast halt dieses Meetup-Model, wie die New York Times, 10 Artikel kostenlos, ab dem 11. musst du bezahlen.
Genau, die Rheinische Post hat das ja auch, da müssen wir gar nicht so weit gehen.
Und die in USA habe ich dann auch gelesen, dass man da sagt, ja, in Europa, die haben dieses Freemium-Modell, das ist ja jetzt auch viel praktischer aus den und den Gründen, habe vergessen, warum. Ich bin jetzt aber gerade zum Jahreswechsel, wollte ich mir meine Nachrichtensucht abgewöhnen und habe einfach mal radikal Flipboard gelöscht. Mutiger Schritt und habe mir dann stattdessen 12 einzelne Apps dann aber danach, um meine Sucht zu befriedigen, runtergeladen und fand es auch erstmal super nervig, wenn ich jetzt bei diesen ganzen Spiegel, FAZ, Zeit, Süddeutsche, wie sie alle heißen, da so durchgehe, dass halt extremst viel halt für mich nicht zu lesen ist, wenn ich nicht bezahle. Und wenn ich mir dann zwischendurch denke, boah, das interessiert mich jetzt schon, ich würde auch Geld ausgeben, dann so klar, schließe jetzt ein Abo ab, jetzt nur 20 statt 25 Euro im Monat. Ich bin, okay, übertreib. Weißt du, ich hätte jetzt 2 Euro für den Artikel bezahlt.
Das meine ich eben, du bekommst einfach auch zu viel, ne? Also das interessiert mich da nicht, dass ich noch die komplette Spiegelausgabe dann online lesen kann, das will ich gar nicht.
Das ist einfach viel zu teuer. Oder
vielleicht auch mal 10 Artikel
lesen. Und ich will halt eben mehrere Magazine lesen. Ja, im Flipboard hatte ich 50 Quellen drin, jetzt habe ich 12 Apps, die ich fast täglich checke oder sowas und ich habe halt keinen Bock, jetzt einem 20 Euro im Monat zu geben. Ist mir einfach zu viel.
Das Problem ist auch ein bisschen, dass die Publisher sich gerade cross-finanzieren. Das heißt, die gehen von der Printauflage runter und schalten die das Digital-Abo auf, haben noch aber noch immer eine Printauflage, die noch immer Produktionskosten hat.
Das macht die Brand 1 und da bin ich halt auch dann dabei. Ne? Also ich habe das Print-Abo und für 1 Euro mehr kriegst du es halt dann auch digital.
Wenn wir jetzt alle von heute auf morgen auf digital springen würden, dann hätten wir gar kein Problem, dann hätten wir nur noch die Publikationskosten für die Plattform. Aber da sich durch die Reduktion der Printauflage jetzt die Druckkosten erhöhen, weil ich die Auflage senke, müssen sie sich irgendwie zwischenfinanzieren. Müssen
sie kompensieren, ja klar.
Ja, genau. Ja, also ich habe schon immer das Gefühl, wenn beispielsweise wir hier so unser Townhall-Meeting einmal im Jahr machen und alle Mitarbeiter kommen und dann sind das so 23, 24 und 1, 2 Konten auch gar nicht, denke ich mir schon, wow, krass, wie bezahlen wir die eigentlich alle? Und wie sind wir eigentlich so viele geworden? Die sind ja auch nicht alle festangestellt, ne? Aber so ein Musikmagazin hat, glaube ich, so üblicherweise vielleicht eher so 5 bis 10 Mitarbeiter oder 3 Feste und dann Kreis von Freien und so weiter. Da ist das schon relativ viel. Aber wenn ich an so einem Verlagshaus vorbeilaufe, von all den Leuten aus der Printzeit, ist das natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Ja. Da hast du ja dann 7 Etagen übereinander eines breiten Hauses, wo überall Menschen an Schreibtischen sitzen und irgendwelche Dinge tun. Und das muss man natürlich auch erstmal finanzieren. Ich weiß nicht, ob das marktwirtschaftlich die richtige Herangehensweise ist, dann sozusagen, ja, das ist das Geld, was ich brauche. Also so nach dem Motto, hey, wir haben jetzt 100 Abonnenten, was müssen die bezahlen, damit wir das hier alles finanzieren können? 1500, okay, dann kostet das ein Brötchen 1500 Euro, weil sonst lohnt sich der Spaß nicht. So kommt mir da ein bisschen so die Preisfindung vor.
ja, der ideale Ansatz wäre ja, dass die Inhalte so toll sind, dass ich es leben möchte und dann freiwillig dafür bereit bin, einen höheren Preis zu
zahlen. Das haben wir aber ja gerade schon gehört, dass du hast es auch Brand 1 noch genannt, Silke, bei so Fachmedien, bei solchen Sachen kann das schon funktionieren und plus noch bei Sachen, auch wieder jetzt Brand 1, wenn es vielleicht noch irgendwie so einen Business-Aspekt mit dabei hat. Mhm. Oder wenn das jetzt, egal in welcher Branche du bist, das ist so eine Branchenzeitschrift, die ist richtig gut, du hast das Gefühl, ich nehme voll was daraus mit, dann gibst du vielleicht auch eher dafür Geld aus, als wenn das so Nachrichten sind oder Entertainment ist und so weiter, finde ich. Also wenn ein Nutzwert einfach da ist.
Naja, wenn es gute Nachrichten sind, dann hat es für mich auch einen Nutzwert. Dann bin ich auch bereit, dafür 1,50 oder 2 Euro auszugeben. Mhm. Ja, oder also, was ich zum Beispiel öfter mache, ist hier irgendwie Stiftung Warentest. Die haben ja schon lange so ein Modell, dass du dann einzelne Tests als
PDF runterladen
kannst. Kostet dann 2 Euro. Gut, jetzt ist wieder dein Argument auch natürlich Nutzwert gegeben. Da hast du den direkten Nutzwert, weil anschließend kaufst du dann irgendwie eben nicht den Fernseher für 800 Euro falsch oder so. Ne? Mhm. Aber auch bei Nachrichten macht das durchaus Sinn.
Macht es ja auch. Ich finde es ja auch gut. Nur das 2 Euro und 20 Euro wäre halt noch ein Unterschied. Und was es noch gibt, wo ich jetzt dran denken musste, was das angeht, erkennt ihr Perspective Daily zufällig?
Ja.
Positive Nachrichten. So, genau, ja. Constructive Journalism, also ein konstruktiver Ansatz, ne, immer, die nicht nur Probleme beschreiben, sondern auch noch Lösungswege dazu diskutieren, benennen und so weiter. Und haben auch ein Bezahl-Abo-Modell, ich glaube sogar eine harte Paywall, ich bin nicht ganz sicher. Fand es auf jeden Fall mal sehr interessant, als ich hier auf dem Open Source Festival von einer Dame, Chefredakteurin, ich weiß nicht mehr genau, im Vortrag gehört habe, dass die das nicht so super bekannt sind, aber wie viele Leute, die dann halt doch hatten, die 5 Euro oder sowas im Monat bezahlt haben. Und ich glaube, bei solchen ist es dann einfach auch wieder guter Journalismus, das muss supported werden, das ist dieser Gedanke, wir machen nicht so wie bei Netflix, hey, wir haben eine geile Show, du willst die unbedingt sehen, also gib uns Geld, sondern andersrum, wir machen etwas Sinnvolles, wir retten die Welt, unterstütze uns. Da könnte ich mir sogar vorstellen, dass da einige Leute dabei sind, die das Produkt gar nicht regelmäßig nutzen, die es also nicht mal lesen.
Die es aus reinem Idealismus dann unterstützen.
Genau, wie ein passives Amnesty International Mitglied oder so, oder Greenpeace oder so, ja, weil du da halt das Gefühl hast, was ja auch gut ist, du tust damit was Gutes, du unterstützt ein sinnvolles Projekt. Ja. Ob du das jetzt am Ende konsumierst oder nicht. Also das sind so die verschiedenen Wege, die man gehen kann. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass auf jeden Fall die Möglichkeit im Publishing inzwischen voll da ist, weil inzwischen, wir erinnern uns alle noch an Zeiten, wo kaum jemand digital Geld ausgegeben hat. So, inzwischen ist das ja überhaupt nicht mehr so. Also inzwischen haben die meisten Leute zum Beispiel einen Spotify-Account und geben dafür Geld aus, dann haben sie einen Netflix-Account und geben dafür Geld aus und vielleicht noch ein, zwei Sachen und geben dafür Geld aus. Warum soll man nicht auch irgendwann mal für Journalismus Geld ausgeben oder für mediale Inhalte oder Twitch beispielsweise. Ja, da werden mal eben 100 Euro Trinkgeld gegeben für jemanden, der live ein Videogame zockt beispielsweise. Also die Kultur dafür ist halt eben voll da, auch Geld auszugeben, aber so richtig die elegante Lösung im Publishing, also gerade so im Journalismus, ist meiner Meinung nach da immer noch nicht so richtig gefunden.
Es wäre natürlich für die Qualität des Journalismus zu wünschen, weil der natürlich weitaus unabhängiger ist, wenn er direkt von seinen Lesern bezahlt wird und nicht erst über den Umweg der Werbung, auch wenn dir das jetzt vielleicht nicht so gefällt, aber...
Nee, gar nicht, aber wieso, er würde da ja doch sogar reinkommen, weil das ist ja das, wie wir es auf das Thema kamen, wo er gerade meinte, genau dann muss ich ja an seine Tür klopfen, wenn ich endlich dieses Bezahl-Abo-Modell da habe und dann sage, ich muss jetzt Abos verkaufen.
Okay.
Ich brauche jetzt mehr Leute, die einen Fünfer bezahlen.
So Masterclass-Geschichten, wo du halt auch wirklich auch was bei lernen kannst.
Ne? Ja, was verkaufen wir auch.
So.
Da arbeiten wir auch dran an solchen Dingen.
Hier, das ist der unbezahlte Werbeblock hier heute für uns.
Ja, überhaupt.
Hau rein.
Erzähl noch ein bisschen mehr von eurem Business, weil ihr habt jetzt schon, du hast gerade gesagt, ihr habt 23 Mitarbeiter, Menge freie Mitarbeiter, euer Team ist 23 Leute groß, eures ist wahrscheinlich ein bisschen kleiner.
Wir haben jetzt 6 Feste und 12 Freie so ungefähr.
Wow. Wird ja auch schon groß.
Ja.
Aber wir haben so einen spannenden Arbeitsansatz, hier sitzt keiner.
Das ist ja bei uns auch so. Außer ich.
Ja. Also klar, die Buchhaltung sitzt hier vor Ort, ne, wenn sie muss. Wir haben Mitarbeiter, die sitzen in Köln, einer sitzt in Brasilien, einer sitzt auf Costa Rica. Also warum sollen die Leute im Büro sitzen? Mhm. Ne? Also man unterhält sich digital, man chattet den ganzen Tag miteinander, manchmal auch in der Nacht, je nachdem in welcher Zeitzone man ist. Und dann die Zusammenarbeit funktioniert digital schon so gut, dass man ortsunabhängig ist. Mhm. Also ich selbst bin oft auch gar nicht hier und unterwegs oder setze mich in einen Café oder ne, das ist ja alles nicht mehr notwendig. Und das bringt dazu, dass man so ein gewisses Gefühl von Freiheit bekommt im Job und das macht es eigentlich ganz schön.
Eure Kunden sitzen aber hier in Deutschland oder seid ihr da auch international?
Also unser weiterster Kunde sitzt in La Réunion, das ist neben Madagaskar. den habe ich mal geerbt. Das sind nur 3 Stunden Zeitverschiebung, das geht auch.
Ah, okay. Ja. Dann musst du nicht 24/7 wach cool sein.
Nein, aber wenn wir jetzt internationale Projekte haben und da ist ein amerikanischer Lieferant involviert, dann klar, dann gibt es auch 7-8 Stunden Zeitverschiebung.
Ja. Aber dafür hast du dann ja wieder den Kollegen, der in Brasilien sitzt und der in der gleichen Zeitzone.
Ja, das ist manchmal ganz praktisch, vor allem wenn ein Kunde um 17 Uhr einen Text brieft, dann, ich habe einen Texter in Mexiko, der Text dann nachts, ne? Dann ist das morgens fertig, ja.
Wie bist du an Mitarbeiter aus so vielen verschiedenen Ländern gekommen? Wodurch hat sich das ergeben?
Über Freelancer-Plattformen meistens dann.
Und weil für die Tätigkeit das auch einfach nicht so wichtig ist, aus welcher Sprache man spricht und aus welchem Land?
Die sprechen alle Deutsch. Das sind alles irgendwelche Deutsche, die sich entschieden haben, auszuwandern, in Urlaub sind, nicht mal aus dem Urlaub zurückgekommen sind.
Haftbefehl offen.
Hängen geblieben sind.
Ich komme aus der Rap-Szene, sorry.
Die sind so in den 40ern nach Argentinien gegangen.
Das ist nicht mehr lustig, Silke.
Entschuldigung, darf man nicht sagen. Ja, aber das ist ja eigentlich so ein schöner Prototyp dann auch hier, ne? Also eigentlich beide heute, dass ihr ein Remote-Team habt, dass ihr vielleicht
ja
mit 1, 2, 3
nicht
Leuten.
Nicht so konsequent, nicht so, also das, da kann ich nicht ganz mithalten mit so vielen Leuten im Ausland, aber als 2012 der Gedanke kam, also Hip-Hop wurde von verschiedenen Unternehmen immer betrieben, seit 98 und dann kam halt so um 2011, 2012 dann die Gelegenheit, ein eigenes Unternehmen zu gründen, um das damit zu betreiben. Und dabei ein entscheidender Faktor dann auch, dass ich wusste, dass Fu wieder mit dabei sein würde, der Gründer von hiphop.de, der zwischenzeitlich eine Zeit lang raus war und gleichzeitig, während er mal 3 oder 4 Jahre, glaube ich, nicht hiphop.de gemacht hat, fiel das damit zusammen, dass er auf die Kapverden ausgewandert ist und da gelebt hat und dann eine andere Website dann von da aus gemacht hat. Das war eine Social Bookmarking Plattform, die ziemlich erfolgreich lief eine Zeit lang. Und da kam dann auch der Gedanke, okay, jetzt hier Unternehmen gründen, was brauchen wir denn da, was machen wir denn da, brauchen wir ein Büro, ja, der eine auf dem Kapverden, der andere in Düsseldorf, ja, dann sitzen wir eh schon mal nicht zusammen im Büro, vielleicht sparen wir uns die 1.000 Euro einfach mal schon mal für den Anfang, das macht es schon mal ein bisschen einfacher, Bootstrapping-mäßig hier ein Unternehmen hochzuziehen, wenn man noch nicht genau weiß, was eigentlich auf einen zukommt und wenn du dann erstmal anfängst, die Mitarbeiter auch so ortsunabhängig einzustellen, dann ist es so wie jetzt, wo ich dann irgendwann gesagt habe, jetzt habe ich keinen Bock mehr, ich brauche das Zimmer jetzt hier für meine Tochter, da können jetzt keine Rapper mehr interviewt werden. Und dann hat mir Silke gesagt, hör mal, ich plane da so einen Coworking-Space, einen neuen, vielleicht willst du ja da hinkommen. Dann habe ich das auch den Mitarbeitern freigestellt. Und ja, viele arbeiten halt dann, leben dann in Süddeutschland oder in Berlin oder in Norddeutschland.
Und ihr trefft euch dann 1, 2 Mal im Jahr, ne? Ja.
Genau, müssen da halt gucken, da wäre eben auch mal interessant, wie ihr das eigentlich macht bei euch, dass man sich halt zwischendurch auch immer mal sieht und dass das, ne, auch so zwischenmenschlich und so, und dass man jetzt, ist ja auch mal ganz, ganz cool, wenn man sich mal schon mal getroffen hat und nicht 2 Jahre zusammenarbeitet, ohne sich je gesehen zu haben, finde ich manchmal, aber ja, ich sitze da jetzt im Endeffekt trotz 2 Räumen hier im Super 7000, ja immer noch, Jonas sitzt hier, Tutsche sitzt hier, also im Moment sind es auch ein bisschen mehr, aber maximal 4 Leute und oft sitze ich hier ja auch alleine, obwohl die Räume da sind.
Man muss dazu sagen, dass am meisten sehen wir uns beim Kunden. Ne? Ja, okay. wenn man dann einen Kundentermin hat, man reist dann zusammen an, trifft sich da, geht nachher noch einen Kaffee trinken, bespricht sich da. Aber wir haben natürlich auch Termine, dann treffen wir uns dann hier oder woanders oder sind auf einem Event zusammen oder auf einer Schulung und das ergibt sich dann so, ja.
Ja gut, wenn man die gemeinsamen Kundentermine, das wäre so ähnlich wie wenn wir dann, wo wir mal dann bei Festivalberichterstattung gesagt haben, genau sowas dann, wo wir meinen, okay, das ist dann auch cool, wenn alle gemeinsam an einem Festival sind und dann dürfen das auch noch 4 mehr sein, als wir jetzt ganz, ganz dringend bräuchten, weil irgendwo ist es dann nebenbei auch noch ein Team-Event.
Ja, natürlich.
So. Wenn ihr mit dem Frauenfeld dann seid oder so.
Ja, ja, genau. Naja, so, dann haben wir es so ein bisschen zusammengelegt. Und
dann ist mal schön bei dem Thema neue Arbeit, digitale Nomaden, um noch mehr Hashtags, mehr Buzzwords zu nutzen.
Scheint es ja bei euch eine Menge zu geben.
Ja, ich glaube, die Firmen trauen sich am Anfang nicht, aber so erfahrungsgemäß, was ich jetzt in den 1,5 Jahren sehe, wo wir das so betreiben, das funktioniert total gut eigentlich. Ne? Wenn man sich so eingespielt hat und weiß, wie wer tickt und sich abspricht. Was wir wohl haben, ist ein riesen Projektmanagement. Da steht wirklich alles drin, dass jeder zu jeder Zeit alles nachlesen kann.
Du musst ja alles dokumentieren.
Womit arbeitet ihr denn?
RIKE. Also das war ein Riesenprozess, dieses System aufzusetzen. Wir haben auch schon 10 Systeme verworfen und das ist jetzt, was wir so aufgesetzt haben, wo wir sagen, okay, da kann man sukzessive Leute einladen, auch mit Kunden zusammen an Projekten haben, die Freigabeprozesse laufen digital ab, man kann Prozesse hinterlegen, man kann Anforderungsformulare hinterlegen, zum Beispiel ich brauche jetzt das oder ich brauche jetzt das oder ich brauche eine Festplatte oder mein Kuli funktioniert nicht mehr. Ne? Das ist das kann man alles in Prozessen hinterlegen und ich glaube, so mehr man mit Prozessen arbeitet, umso eher wissen die Leute, was sie machen müssen.
Mhm. Das heißt so dieses Thema Kontrollverlust oder dass man halt sein Team nicht immer um sich hat. Also ich habe da vermehrt mit zu tun, wenn es halt um das Thema neue Arbeit geht. Ne? So als Coworking Space Betreiber wirst du ja auch manchmal schief angeguckt und dreimal gefragt, so was machst du? Ja, ach wie, ja, und dann habt ihr Teams da sitzen, da sitzt dann nur das Kernteam und der Rest ist in der Welt verstreut, das kann da nicht funktionieren. Die Leute machen ja, was sie wollen dann im Homeoffice. So, und das ist so eine gern gehörte Diskussion, die du oftmals dann mit so einem klassischen älteren Mittelständler dann führst, ne? Dann so dieses Zeiterfassung, ich meine, okay, das hat sich natürlich jetzt auch wieder alles ein bisschen geändert, aber das generell so dieses alte Gefühl, nur jemand, der im Büro präsent ist, der arbeitet auch. Dabei hat es sich herausgestellt, Leute, die im Homeoffice arbeiten, arbeiten ja sogar noch mehr als im Büro.
Also meine Erfahrung ist auch eher, dass man die Leute eher bremsen muss, wenn sie freie Arbeitszeit haben und sich die Arbeitszeit frei einteilen können. Und ich glaube auch die Bereitschaft, dann etwas zu tun und zurückzugeben, ist auch viel größer.
Mhm. Work-Life-Balance. Oh.
Ja.
Man kann es ja fast nicht mehr hören.
Aber tatsächlich wichtig.
Ja.
Ich finde auch eher den organisatorischen Aspekt höchstens anspruchsvoll. Also wir haben das zum Beispiel gerade wieder, ich hätte jetzt noch vor einem halben Jahr gesagt, das haben wir alles super unter Kontrolle. Jetzt ist gerade das Thema vielleicht von Trello zu Asana zu wechseln und das alles wieder neu zu machen. Mhm. Und dann weiß man auch, okay, das und das ist, läuft ja jetzt dann auch nicht gut. Und vielleicht könnte das auch technisch einfach anders sein. Dann würde es vielleicht auch besser umgesetzt in der Praxis und so. Also das ist schon irgendwie immer eine Aufgabe. Weiß nicht, ob das jetzt viel weniger Aufgabe wäre, wenn man nebeneinander sitzen würde, weil, also du kannst ja auch nicht sagen, das ist ein gut geführtes oder gut organisiertes Unternehmen, wenn alle in einem Raum sitzen und einfach immer zwischendurch in den Raum brüllen. Wer kann mir mal kurz sagen, wie man, weißt du, also auch da brauchst du Prozesse, aber die brauchst du natürlich noch viel mehr, wenn du nicht die Gelegenheit hast,
mal kurz zu
fragen, den Nachbarn am Tisch mal kurz anzuhören.
Also meine Erfahrung ist, du brauchst Prozesse sowieso später. Wenn das Unternehmen wächst, dann stellst du irgendwann fest, wenn du keine Prozesse hast, hast du ein Problem. Mhm. Wenn du in solchen Strukturen jetzt anfängst zu arbeiten, brauchst du die Prozesse viel früher, weil du den Prozess auf Mitarbeiter 2 brauchst. Weil du musst ihm irgendwann mitteilen, was muss ich tun, was habe ich morgen zu tun, was steht nächste Woche an? Das wird man sich am Anfang so zurufen, aber wenn man nicht mehr lokal in einem Unternehmen sitzt oder in einem Büro sitzt, muss man es vorher strukturiert haben. Das heißt, ich glaube, dieser Entwicklungsprozess, dass du einen Prozess überhaupt haben musst, fängt einfach früher statt als später, wenn du das Unternehmen schon skaliert hast.
Findest du es schwer, alle Leute davon zu überzeugen, dass so etwas sinnvoll ist, solche Prozesse, Strukturen, Abläufe klar definiert zu haben und daran zu arbeiten?
Nein, ich glaube, die Leute sind total dankbar, wenn sie da sind, weil sie wissen morgens, woran sie arbeiten müssen. Sie müssen jetzt nicht überlegen, was ist denn heute los oder was muss ich heute machen, sondern
man kann selbstverantwortlich arbeiten, ne? Selbstständig arbeiten. Ist das ein Thema für eure Kunden? Je nach Auftraggeber so, ja, wo sitzt denn ihr Team? Ich komme sie mal besuchen. Ach, sie sind ja nur alleine hier.
Da hat noch nie einer nachgefragt.
Nee, ne?
Nee.
Also dadurch, dass ihr im Online-Business unterwegs seid, ist es scheißegal, ne?
Wir haben ja auch oft Events mit Kunden, wo dann Mitarbeiter beim Kunden sind und spätestens da sehen sie dann, okay, da ist ja noch wer und ne, der macht das hier und teilweise telefonieren die Kunden auch mit den Mitarbeitern, also das läuft schon, die sind ja ansprechbar, ja.
Okay. Wie ist das bei euch? Ihr macht ja hier auch Interviews mit zum Teil auch bekannten Leuten, wenn die hier reinkommen. Mhm. Haben die mehr erwartet, ein Riesengebäude, was nur hiphop.de ist?
Die denken in der Regel, dass der komplette Coworking-Space hiphop.de wäre und fragen sich höchstens, was für News die alle den ganzen Tag da schreiben.
Ja, das sind natürlich auch
im Unklaren. Fragen sich mal, was für eine alte Frau das ist, die da vorne sitzt.
Nee, also wir hatten auch immer das Gefühl, dass wir nicht unbedingt jetzt ein repräsentatives Büro bräuchten, aber cool ist es natürlich schon auch irgendwo und das hat man jetzt natürlich auch noch eher, wenn man in einem Coworking-Space ist, als wenn man wie vorher das von zu Hause aus macht. Keine Ahnung, also muss es ja auch nicht jeden Mitarbeiter immer, jeden Praktikanten an meinem Küchentisch arbeiten haben und so. Ich finde, Coworking-Space ist da eine gute, flexible Zwischenlösung, wie man das so machen kann, für uns halt eben ideal. Gerade dadurch, dass sich das auch andauernd ändert mit wieder ein bisschen mehr Bedarf und wieder ein bisschen weniger Bedarf und so. Ja. Und dann hat man hier was irgendwo Repräsentatives, wenn mal entweder ein Kunde vorbeikommt oder auch, was natürlich absolut so stimmt, das ist ja auch zum B2B-Aspekt im Endeffekt, wenn Rapper zu uns kommen, um mit uns eine Sendung zu produzieren, dann nehmen die ja auch irgendeinen Eindruck von uns mit nach Hause. Und mag auch cool sein, wenn die dann alle bei mir zu Hause waren und mit mir auf dem Balkon standen. Aber ja, das vermittelt dann natürlich auch einen anderen Eindruck. Und an irgendeiner Stelle wird das natürlich eine Konsequenz haben. Ist im Guten wie im Schlechten, keine Ahnung. Ne? Aber natürlich muss man über sowas vielleicht dann auch nachdenken, wenn man so eine Situation hat, dass halt auch mal Kunden oder Partner, die Rapper werden ja dann Partner, mal vorbeikommen.
Ich glaube, durch den Coworking Space wird man auch flexibler. Als wir angefangen haben, haben wir uns gefragt, okay, wir brauchen jetzt ein Büro, wo machen wir das denn? Und wenn man so gerade eine Firma gründet, dann denkt man schnell nach, was passiert in 3 Jahren und was passiert in 5 Jahren. Und wenn man dann sich Gewerberaum-Mietverträge anguckt, dann stellt man schnell fest, die wollen die alle auf 5 Jahre abschließen. Aber gerade in so einer Gründungsphase.
Ja. Minimum, ja.
Das hätte ich nämlich auch fast unterschrieben, wenn Silke nicht gesagt hätte, warte mal noch, bevor du da unterschreibst, hätte ich auch auf 5 Jahre unterschrieben.
Genau.
Und das dachte ich mir halt auch dabei, ja okay, ich weiß nicht, vielleicht sitze ich da ja am Ende alleine. Vielleicht gehe ich sogar nicht mehr hin, sondern arbeite weiter am Küchentisch, weil ich mir denke, ich habe doch meinen Laptop und ich muss dringend jetzt die E-Mail beantworten und dann gehe ich gar nicht. Und oder ich habe plötzlich 7 Mitarbeiter da und dann reichen, was weiß ich, 40 Quadrat oder was das sein sollte, halt eben nicht mehr aus.
Ja. Und das ist, glaube ich, genau dieser Mehrwert, dass ihr jetzt auch an einem Tisch zusammensitzt, ne? Dass man über gemeinsame Themen spricht, wo sich vielleicht neue Projekte, gemeinsame Projekte oder auch ein höherer Umsatz widerspiegelt. Ja. Das ist halt dieser Mehrwert, den du Außenstehenden manchmal schwer vermitteln kannst. Warum soll ich mich in einen Coworking Space setzen? So, okay, hier wird keiner gezwungen, miteinander zu sprechen, aber es kann wirklich interessantes Zeug bei rumkommen, weil Tim, du hast ja auch gerade, weiß ich, ob du darüber sprechen darfst,
ja,
oder es gibt ja so ein kleines neues Projekt, was du hier auch mit, oder vielleicht sogar schon mittlerweile ein größeres Projekt, was du mit anderen Coworking Super 7000 Membern hier an den Start gebracht hast.
Ja, genau. Ja, man bekommt hier ziemlich schnell selber Kunden im Gebäude, weil sich das rumspricht, was macht der andere so? Also das befruchtet sich so gegenseitig. Und dann haben wir einen Kunden, Almi Vital, hier, bei dem wir E-Commerce-Produkte vermarktet haben. Das heißt, wir haben die Online-Store-Sales angekurbelt. Und dann haben wir irgendwann ganz schnell festgestellt, wir verstehen uns total gut, lass uns doch mal ein eigenes Produkt machen. Und dann kam noch eine zweite Firma dazu und dann haben wir mal geguckt, was so gerade am Markt passiert und was so läuft. Und dann hatten wir die fixe Idee, wir entwickeln jetzt einen Biodünger.
Ein Biodünger.
Biodünger. Ein Biodünger.
Ist jetzt total schon ein bisschen naheliegend. Ja. Total naheliegend.
Ja, aber der eine hatte Handelskontakte, der andere hatte den Kontakt zur Produktion. Wir können das Ding vermarkten und es hat sich dann so ergeben. Und dann haben wir gesagt, okay, wir nehmen jetzt alle mal Geld und werfen das auf den Tisch und dann schießen wir jetzt einfach mal los.
Ja, weil ihr könnt es wirklich von der Produktionskette, die Logistik, Vermarktung, also ihr deckt ja eigentlich mit dem kleinen Team alle Bereiche ab.
Genau.
Und ihr wisst, wie es funktioniert.
Ja. Und wer ist die Zielgruppe? Landwirte oder Menschen mit ihren Zimmerpflanzen?
Nein, der Dünger ist schon für den ökologischen Landbau geeignet. Das heißt, ich glaube, man könnte ihn trinken.
Doch Eigenurin, ich hab's doch
würde
gesagt.
Man wachsen?
Und der Kontakt zum Hersteller war schnell da und dann haben wir den abfüllen lassen. Und Zielgruppe ist eher so Leute, die biologisch bewusst sind und jetzt kein Glyphosat an ihre Pflanzen streuen wollen und was Natürliches suchen, was man auch an Obst oder an die Tomaten geben kann und jetzt also nicht um das Fels zu bestellen, halt für so kleinere
Gelegenheiten. Also eher der private Gärtner als der Bauer.
Ja. So Urban Gardening ist ja gerade auch ein Thema, wo die Leute versuchen, auf kleineren Flächen ihr Gemüse anzupflanzen und so. Und dafür passt das ganz gut.
Und das ist wie so eine schöne, bescheuerte Geschichte eigentlich, ne? Also jetzt, sorry für das Wort bescheuert, aber wenn dir das jemand vor einem Jahr gesagt hätte, du bringst mal einen Biodünger auf den Markt, jetzt gesagt, hör mal, hast du sie noch alle?
Ja. Ja, aber es ist ja eigentlich rückwärts rumgelaufen, ne? Also ihr habt geguckt, was ihr könnt und das Produkt ist dann quasi am Ende entstanden.
Ja, wir haben auch so ein bisschen nach Absatzzahlen geguckt und haben ein bisschen recherchiert.
Ihr wollt damit Geld verdienen?
Ja,
verrückte,
ne?
Idee.
Da muss man jetzt nachträglich noch den Purpose dabei erfinden.
Ja.
Aber ist ja Biodünger.
Ja, genau.
Ist ja nicht Glyphosat.
Stimmt.
Also von daher.
Ich finde es super, ja.
Und wir haben schon das zweite und das dritte Produkt im Petto und
Man darf also gespannt sein.
Ja. Und machen vielleicht nochmal eine weitere Folge, weil so schön das Gespräch jetzt auch gelaufen ist, so schnell ist auch die Zeit vergangen. Mhm. Wir hatten uns ja vorgenommen, so ungefähr eine Dreiviertelstunde als Zielzeit anzupeilen. Ihr könnt uns ja mal ein Feedback geben, ob euch das zu lang oder zu kurz ist.
Falls ihr noch wach seid.
Falls ihr noch wach seid. Und freuen uns.
Ich fand's super. Danke, danke für euren Besuch. Hat Spaß gemacht. Danke für die Folge 1 und ich würde mal sagen, diese ganzen Links und ganzen Firmennamen oder
packen was wir alles in die Show
ja genau die Names, die wir gedroppt haben, wie ich das jetzt dann sagen muss. Nein, die packen wir in die Shownotes, genau. Ja, danke, dass ihr da wart und wir freuen uns aufs nächste Mal. Ich weiß noch gar nicht, wen wir das nächste Mal zu Gast haben. Da darf man auch gespannt sein.
Blind Date. Genau, ein Blind Date für uns alle.
Genau. Vielen Dank.
Tschüss. Danke. Ciao.